Christus wird uns nicht im Stich lassen. No, he won't, haben wir gerade gesungen. Aber bei Menschen ist das ja manchmal ganz anders. Vielleicht habt ihr ja mal eine Situation erlebt, wo sich jemand gegen euch gestellt, ja vielleicht sogar verschworen hat, dein Feind wurde, vielleicht ganz zu Unrecht. Wir haben gerade in der Gemeinde so einen LUV-Kurs, so einen Kurs, wo wir auf unser Glauben, unser Leben schauen. Und da haben wir in den letzten zwei Abenden mal zurückgeschaut und auch über Dinge, Menschen und Ereignisse gesprochen, die uns geprägt haben. Und da gibt es die schönen und wunderbaren und tollen Menschen und Ereignisse, aber da gibt es eben auch diese schwierigen Momente. Und da kam auch in einer Gruppe mal so zur Sprache oder Situationen, die schwierig waren, wo zum Beispiel jemand keine einfache Zeit mit seinen Mitschülern hatte, wo sich andere über jemanden lustig gemacht und sogar gemobbt haben. Und vielleicht kennst du selbst diese Situation, weil du sie hier oder da erlebt hast oder du hast sie mitbekommen bei irgendjemand anderem in der Klasse. Jemand war gegen dich, du konntest das vielleicht nicht nachvollziehen. Und unabhängig, wie die Situation genau war, es hat sich bestimmt nicht gut angefühlt. Jetzt ist ja das Schöne, in vielen Gruppen gibt es ja so gewisse Streitschlichter. In der Schule gibt es diese Streitschlichter, gibt es vielleicht Vertrauenslehrer, gibt es ja Menschen, zu denen man gehen kann, um darüber zu reden, wenn was schwierig ist. Das Problem ist nur, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Konflikt gerade mit diesem Vertrauenslehrer. Oder es ist ein Konflikt, der gerade mit deinem Chef stattfindet, der eigentlich derjenige vielleicht sein sollte, der manche Dinge beilegen kann. Das wird dann doch irgendwie schwierig. Was, wenn jemand einen Konflikt mit dir anzettelt, der selbst die Regeln mit festlegt oder sogar über den Regeln zu stehen scheint? Dann wird es natürlich schwierig, den Konflikt aufzulösen. Heute schauen wir uns einen Bibeltext an, wo es um so eine Situation geht, wo es um einen Konflikt zwischen zwei Personen geht, wo eine Person quasi das Gesetz ist. Der Text ist relativ lang, deshalb werde ich ihn euch in mehreren Abschnitten nacheinander vorlesen. Er steht im ersten Buch Samuel, im ersten Teil der Bibel, im 24. Kapitel und er beginnt mit folgenden Worten. Ihr könnt ihn hier hinter mir mitlesen. Von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei Engedi zurück. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei Engedi. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Um was geht es hier? Es geht hier um zwei Männer. Es geht hier um König Saul und es geht um David. David ist als junger Mann derjenige gewesen, ihr kennt die Geschichte, der den Philister Goliath besiegt hat. Daraufhin bekommt er große Ehren, er heiratet die Tochter des Königs Saul, die Michal. Dann ist er am Königshof, er wird zum obersten Feldherr der Armee, er kriegt ein richtiges Ansehen, die Menschen jubeln ihm zu, er befreundet sich mit diesem Jonathan, dem Sohn von König Saul. Er hat eine hohe Stellung und die Menschen, die feiern das auch richtig. Und in dem Moment wird Saul eifersüchtig auf ihn. Da heißt es in diesem Bibeltext, dass er innerlich richtig aufgewühlt ist und richtig zornig wird. Er versucht an mehreren Stellen jetzt David zu töten. Und diese Situation, in der wir jetzt hier in den Text einsteigen, das ist so eine Situation, wo Saul mal wieder hinter David herjagt, ihn fast gefangen hat und dann im letzten Moment gibt es einen Einfall der Philister und Saul muss sich zurückziehen, muss nach Hause und wieder sozusagen seine Stadt verteidigen und David kommt im letzten Moment. Und kurze Zeit später, da ist dieser Angriff der Philister zurückgeschlagen, da macht sich Saul schon wieder auf den Weg, um David zu fangen. David ist nicht allein unterwegs. Wir könnten sagen, dass er so 400 bis 600 Desperados um sich sammelt, alles so Männer, die irgendwie in der Gesellschaft ihre Probleme hatten, nicht gut ankommen und David sammelt die alle zu sich, muss eine ganz bunte Truppe gewesen sein und mit denen versteckt er sich jetzt bei Engedi. Und als Saul den Hinweis bekommt, dort ist David versteckt, ja, da nimmt er 3000 seiner besten Kriegsleute und er zieht dem David entgegen, um ihn endlich zu stellen. Und in dieser Situation geschieht nun Folgendes. Vers 4. Als er, also Saul, an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle, saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, von dem der Herr dir zugesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten: Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Die Situation hat irgendwie auch was von Ironie. Da ist der große König Saul mit 3000 seiner besten Krieger, der kleine David mit nur 400 Mann, der sich in der Höhle versteckt, aber auch der große König Saul, der muss mal aufs Klo. Und dann geht er in diese Höhle und in dieser Höhle wartet niemand anderes als David mit seinen Leuten. Also es ist schon irgendwie witzig, die Machtverhältnisse kehren sich auf einmal um. Plötzlich ist Saul derjenige, der ganz alleine in der Höhle steht und David ist in der Übermacht. Und jetzt hat er die Chance, an ihn ranzugehen und er zieht seine Waffe, aber anstatt den Saul zu töten, benutzt er die Waffe nur, um ein Stück seines Mantels abzuschneiden. Obwohl seine Männer ihm sogar noch den Tipp geben und sagen, heute ist der Tag des Herrn, zu dem er dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber David macht es nicht und sagt immer noch, er ist mein Gebieter und er ist der gesalbte König des Herrn. Wenn man jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause macht und überlegt, wie die Geschichte weitergegangen wäre, dann war der Schachzug von David gar nicht so blöd. Man könnte ja denken, hätte er jetzt hier Saul umgebracht und er wäre nicht aus der Höhle zurückgegangen, naja, dann hätten vielleicht die Männer von Saul nachgeschaut, die 3000 Soldaten, und dann wäre Saul wohl in dieser Höhle mit seinen Männern in der Falle gesessen. Also war vielleicht doch gut, dass er es macht. Was macht er? Er hätte ja einfach die Klappe halten und leise sein können, warten können, bis Saul wieder verduftet. Nein, er schneidet jetzt ein Stück von diesem Kleid, von diesem Gewand ab und hat dann später so ein Beweisstück, wo er sagen kann, ich habe dich verschont. Wie geht die Geschichte weiter? Es geht so weiter. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, da kam David heraus und rief ihm nach. Mein Herr und König! Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll, aber ich habe dich verschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem jagst du her? Der König von Israel jagt einen toten Hund, ja einen einzigen Floh. Der Herr soll Richter sein und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. David ist mutig, indem er sich jetzt zur Rede stellt außerhalb der Höhle. Er hätte auch einfach drinbleiben können und sagen können, nee, ist mir jetzt alles zu heikel, ich warte, bis der Saul abzieht. Er geht ihm entgegen, er zeigt seine Unterwürfigkeit, also er wirft sich vor ihm nieder, den Kniefall. Er spricht, bezeigt seine Treue, bezeugt sie, indem er von meinem Vater spricht. Seine politische Unterwürfigkeit sagt, macht er deutlich durch mein Herr und mein König. Und auch Sauls religiöse Stellung erkennt er an als der Gesalbte des Herrn. Davids rhetorische Mittel sind ganz vielfältig. Er beginnt mit einer eindringlichen Frage. Warum lässt du dir denn einreden, dass ich dich ins Verderben stetzen will? Er beteuert die eigene Unschuld, die gute Gesinnung und Absicht, dass er ihn verschont hat. Er hat sogar ein passendes Sprichwort parat. Er macht sich selber klein. Ich bin doch nur ein Floh, ein toter Hund und gar nichts. Und zweimal ruft er dann als Richter nicht den König, der die Gesetze erlässt, an, sondern Gott selbst als Richter. Und er sagt, Gott möge doch das Recht zwischen uns sprechen. Ich brauche keine Selbstjustiz üben. Spannend. Und jetzt noch viel spannender, wie Saul reagiert. Für die, die Geschichte wissen, ist nicht so spannend. Aber wenn ihr sie nicht wissen würdet, wie reagiert Saul? Als David sich zeigt, als David ausgeredet hatte, da fragte Saul: Ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David: Du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Ich weiß ja, du wirst König werden und in deiner Hand wird das Königtum in Israel festen Bestand haben. Darum schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrottest, damit mein Andenken in meiner Sippe erhalten bleibt. David schwor es. Dann kehrte Saul nach Hause zurück, aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in ihr Bergversteck. Davids Verhalten beschämt und entwaffnet den Saul nachträglich. Es wird deutlich, dass David besser gehandelt hat als Saul. Ja, wo ist einer, der seinen Feind in der Hand hält und ihn dann noch laufen lässt? Saul erkennt, dass David im Recht ist und in prophetischer Weise erkennt er ihm jetzt schon das Königtum an und sagt: Ja, ich weiß, du wirst König werden. Und er bittet ihn, das nicht zu tun, was damals üblich war, nämlich als neuer König alle ehemaligen Königsanwärter auszurotten, damit einem auch niemand Konkurrenz machen kann. Und David verspricht das auch und sagt: Ich werde deine Nachkommen auch verschonen. Und dann gehen die beiden schließlich auseinander. Eine interessante und eine bewegende Geschichte. Eine, die sehr lang her ist, die in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt spielt, mit Königen, die gegenseitig in den Krieg ziehen. Und trotzdem, glaube ich, können wir einiges davon mitnehmen. In diesem Text geht es nämlich ganz zentral und an vielen Stellen und nämlich um eine Sache. Das fällt auf, wenn man im Hebräischen den Text anguckt und feststellt, dass das Wort Hand, Yad, 10-mal vorkommt. Und ganz oft in der Bibel ist das ein Synonym für Macht. Also in diesem Abschnitt geht es um Macht, die Frage, wer hat diese Macht und wer bestimmt und was liegt eigentlich in der Hand von einem Menschen und was liegt eigentlich in der Hand Gottes. Wir würden vielleicht heute sagen Verantwortung, wir würden nicht nur Macht sagen, sondern wer hat die Verantwortung. Auf den ersten Blick, da scheint ja alle Macht ganz eindeutig bei Saul zu liegen. Schließlich ist er der König, schließlich hat er die Elitesoldaten, die 3000 für den Kampf, alles ist gut. Er ist derjenige, der die Macht hat und der starke König ist. Aber es wird auch Ohnmacht deutlich, weil er sucht den kleinen David und er findet ihn nicht, schon mal nicht so gut. Dann zeigt sich bei ihm schon so eine Art Besessenheit, den David zu töten. Also er ist gar nicht Herr seiner Sinne, er ist hinter David her, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Er hat sich selber gar nicht richtig in der Hand. Auf der anderen Seite ist der kleine David, der Verfolgte zu sein scheint, der aber durch rhetorisches Geschick, durch eine gute Situation, durch eine Gelegenheit, die Gott ihm gibt, die Situation eigentlich wendet und seine Lage zum Besten macht. Und auch der Erzähler erkennt das bewundernd an und hält fest, dass am Ende doch alles von Gott kommt. Was bedeutet dieses, ja, was können wir da für den Umgang mit Macht für uns mitnehmen oder mit Verantwortung? Das Erste, finde ich, was in dieser Geschichte schön deutlich wird, ist, dass Macht oder Verantwortung etwas ist, das Gott gibt. Also Macht, Verantwortung wird von Gott gegeben. David hat die Chance, die Verantwortung an sich zu reißen und er tut es nicht. Er vertraut darauf, dass Gott ihm zu gegebener Zeit alles geben wird. 2-mal ruft er in diesem Abschnitt Gott als Richter auf und sagt, Gott wird sich drum kümmern. Er wird fürs Recht sorgen und wird mir zu seinem Recht verhelfen. Und ich möchte mir von dem, was David macht, eine Scheibe Geduld abschneiden. Dass Gott Macht gibt, bedeutet ja nicht, dass ich alles einfach so hinnehme, wie es mir begegnet. Oder dass ich nicht für das einstehe, für das ich einstehen kann. Ganz besonders in unserer heutigen Zeit, wo wir eine Demokratie sind und nicht sagen, es gibt einen von Gott gegebenen Herrscher, sondern wir als Volk haben die Möglichkeit mitzugestalten. Es ist ganz wichtig, dass wir für Dinge einstehen, die wir für gerecht und gut halten. Aber es macht mir auch irgendwie deutlich, Gott ist derjenige, der die Dinge in der Hand hält. Und er ist auch derjenige, der Macht verteilt. Auch wenn ich es nicht immer nachvollziehen kann, ich muss nicht jede Autoritätsstruktur permanent in Frage stellen, sondern kann auch mir viel mehr sagen, ich kann geduldig bleiben. Gott sieht auch meine Situation, in der ich auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer stecke. Gott ist auch dabei und ich vertraue darauf, dass er zu seiner Zeit auch manches ändern wird, was jetzt vielleicht nicht so gut läuft. Leider bedeutet das nicht, dass wenn Gott die Macht verteilt, derjenige, der die Macht hat, auch immer alles richtig macht. Wir können jetzt an genügend Despoten, Diktatoren und Leute denken, wo wir denken, oh oh, da hat einer ganz viel Macht und er setzt die Macht nicht im Guten und in Gottes Sinne ein. Und ich denke, das erinnert mich eben daran, dass Gott Macht gibt, heißt nicht, dass ich nicht selbstkritisch auf die Orte, wo ich Verantwortung oder Macht oder Leitung habe, selbstkritisch schauen muss. Wenn ich das nicht mache, dann wird Leitung ganz schnell egoistisch, ungesund oder auch autoritär. Die Leitung muss immer einer Gruppe dienen. Ich finde, dass Jesus das am schönsten gesagt hat mit dem Satz, wer unter euch am größten ist, der soll euer Diener sein. Und deshalb muss Macht und Verantwortung immer von und aus dieser Haltung heraus ausgeübt werden. Das Zweite, was mir hier deutlich wird, ist, dass aber Macht bei allen Chancen und allem Guten auch eine gewisse Gefahr darstellt, eine gewisse Versuchung hat. Wer Macht oder Verantwortung hat, der steht in Gefahr, sie zu missbrauchen. Ich meine, das sehen wir an Saul, der mit seinen 3.000 Soldaten loszieht, eigentlich völlig unberechtigt, um gegen den David zu ziehen. Wir sehen es aber auch in dem Moment, wo David dasteht, wo David dasteht vor Saul und die Chance hat, ihn jetzt zu beseitigen. Und wo seine Männer sogar sagen, hey, das ist doch ein Gottesmoment. Du hast jetzt die Chance, deinen Feind ein für alle Mal loszuwerden. Das ist doch kein Zufall, dass Saul gerade jetzt in diese Höhle kommt, wo wir uns versteckt haben. Das hat doch Gott geschenkt. Nutze doch diese Chance. Und in dem Moment zeigt sich eigentlich, was David für ein Mensch ist, was er für ein Charakter ist. Dass sein Gewissen hochschlägt, so heißt es ja hier, oder sein Herz schlägt, selbst nachdem er nur ein Stück vom Zipfel vom Gewand abgeschnitten hat. David erkennt in dem Moment, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Er wird in dem Moment nicht zum Mörder, weil er sieht, was dann Gutes geschehen kann, sobald er König wird oder was an Schlimmem endet, wenn vielleicht Saul weg ist oder wie gut es ihm gehen würde. Man kann sich fragen, was wäre das eigentlich für ein Königtum geworden, wenn David seinen Vorgänger Saul einfach umgebracht hätte? Das wäre halt ein Königtum geworden wie 2/3 aller anderen Königtümer damals. So lief das nämlich meistens. Der Nachfolger hat seinen Vorgänger umgebracht. Aber David wird uns ja an mehreren Stellen auch von seinem besonderen Charakter als ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes bezeichnet, wo deutlich wird, David ist irgendwie anders. Er reiht sich nicht in die Liste anderer Herrscher ein. Als David in der Höhle ist, da ist schon der Zeitpunkt geschehen, wo er vom Propheten Samuel zum Nachfolger Sauls gesalbt wurde. David wusste also, meine Zeit wird kommen, Gott wird mich nicht übersehen. Aber er greift jetzt nicht alle Mittel oder er greift nicht zu jedem Mittel, um diese Macht sich jetzt an sich zu reißen. Das zeigt was von seinem Charakter. Die Art und Weise, wie jemand an die Macht kommt, zeigt ganz viel davon, wie er später leiten und führen wird. Und das sehen wir auch hier schon auf eine gute Weise bei David. Nicht jedes Mittel ist für ihn recht. Und so handelt er auch später eben als König. Ich nehme davon mit, dass ich auch als Leiter integer sein und bleiben möchte, so wie der David. Dass ich nicht was predigen möchte, was ich selber nicht mache. Dass ich nicht sage, Macht zu halten, das ist mit jedem Mittel irgendwie recht. Wie ich im Kleinen leite, leite ich auch im Großen. Und ein gutes Ziel rechtfertigt nicht unlautere Mittel. Und damit zu meinem letzten Learning, das, worauf, finde ich, diese Geschichte am Ende irgendwie drauf rausläuft. Wer Macht hat, der sollte auch barmherzig handeln. Wir sehen das bei David, er setzt ja voll und ganz auf Deeskalation. Er verzichtet auf Gewalt. Er wird später ein guter König. Und auch später als König macht er das an vielen Stellen, dass er auf Gewalt verzichtet. Und in einer gewissen Weise hat das mich gleich auch an Jesus erinnert, der eben auch dazu aufruft, wenn dir einer auf die Linke schlägt, dann halt ihm die Rechte hin. Lass Gewalt nicht eskalieren, verzichte darauf. Jesus selbst lässt sich ans Kreuz hämmern und festnehmen und schlagen und er lässt es geschehen, obwohl er alle Macht der Welt gehabt hätte, hier auch einzugreifen, was anderes zu tun. Aber Jesus erträgt Leid und er geht diesen Weg und wehrt sich nicht, verzichtet auf Gewalt. David handelt zumindest in diesem Moment hier ähnlich. Wir wissen, dass er trotzdem Blut an den Händen hat, dass er später doch auch viele Kriege führt. Aber in diesem Moment handelt er ähnlich. Und es wird deutlich, wer Macht hat, der kann und soll barmherzig handeln. Gnade ist besser als Rache. Gnade trägt weiter. Das Spannende an dieser Geschichte finde ich auch das Risiko, das David eingeht. Das Risiko, als er sich wirklich Saul zeigt. Ich habe vorhin schon angedeutet, ja, der hätte einfach in der Höhle bleiben können. Saul wäre weitergezogen und das wäre irgendwie vielleicht anders weitergegangen. Aber David geht das Risiko ein, obwohl er weiß, es könnte sein, dass es mir auf die Füße fällt. Ich gleich umdrehen und wegrennen muss. Aber er geht das Risiko ein. Und ich denke, wir können auch, wenn wir nach dem Vorbild Davids handeln, wenn wir Situationen haben, wo wir auf Rache verzichten oder auf die Chance verzichten, es jemand anderem auszuwischen, der uns nicht wohlgesonnen ist, dann kann das eine verfahrene Situation auflockern. Gewalt kann deeskalieren oder die Situation kann besser werden und zu einer Lösung beitragen. Aber es gibt sicherlich auch Momente, da verschonst du in Anführungszeichen oder du verzichtest darauf, jemanden reinzureiten, der es eigentlich verdient hätte, und am Ende bleibt Bitterkeit, weil da keine Dankbarkeit da ist oder der nachher trotzdem genauso giftig weiter ist wie vorher. Ich glaube, es gibt schon Situationen, wo wir uns fragen müssen, ist immer dieser absolute Verzicht auf Gewalt angebracht? Also gerade ganz aktuell im großen Politischen mit ganz viel Komplizierten, ja, was ist eigentlich der richtige Schritt für die Ukraine? Wäre das in Ordnung zu sagen, wehrt euch doch nicht? Ist das in Ordnung, den eigenen Untergang hinzunehmen? Oder ist es nicht zugleich eine Ermutigung für einen Diktator, genauso weiterzumachen wie bisher und mit den nächsten Ländern weiterzumachen? Das sind schwere Fragen, weil es immer viel abzuwägen gilt. Aber ich glaube, es mag Momente geben, wo es vielleicht gut ist, nach Davids Vorbild zu handeln, und vielleicht doch auch Momente, wo wir überlegen müssen, wo Widerstand angebracht ist. Die nüchterne Bilanz dieser ganzen Geschichte, die lest ihr zwei Kapitel später. Weil so schön, wie es hier ist, so schön, wie das Saul jetzt erkennt, er hat Unrecht gehandelt und dass er sich ändert und David so gut jetzt begegnet, das Ganze wird zwei Kapitel später nämlich weggewischt. Es gibt nämlich eine ähnliche Begegnung, zwei Kapitel später, eine parallele Erzählung. Und da denkt man, dieses ganze Geschehen in En-Gedi hat gar nicht stattgefunden. Saul ist nämlich ganz genauso wieder hinter David her wie vorher. Es gibt verschiedene Erklärungen, wie man auf diese Doublette, nennt man das im Theologischen, kommt, dass man sagt, hey, da ist ja ganz viel parallel. Ich glaube, mir zeigt das einfach, dass die Erfahrung in unserem Leben ist, Beziehungen zwischen Menschen oder zwischen Völkern, die haben nicht automatisch ein Happy End für immer, sondern das ist oft nur vorläufig. Und manchmal gibt es dann doch wieder Situationen, die angespannt sind, selbst wenn sie zeitweise aufgelöst waren. Aber nochmal zurück zum Anfang. Vielleicht hast du an deine Schulzeit gedacht, an eine Situation, wo jemand aus deiner Klasse oder du wirklich schwierige Klassenkameraden hatten, die sich geärgert haben. Wenn du in dem Moment die Chance gehabt hättest, deinen Mobber loszuwerden, hättest du das gemacht? Wahrscheinlich ja. Hättest du das gemacht, wenn das auf eine unlautere, ungute Weise geschehen wäre, die vielleicht den anderen erst recht bloßgestellt oder in irgendeiner Weise schlecht dastehen hätte lassen? Und falls du das gemacht hast, wie hat sich das angefühlt? Bist du dabei vor dir aufrichtig integer geblieben oder nicht? Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was immer die richtige Art und Weise zu handeln ist. David hätte auf der Flucht hier vor Saul allen Grund gehabt zu denken, also Gott hat mich verlassen. Der hat zwar gesagt, ich soll der neue König werden, aber ständig muss ich vor dem Saul fliegen. Andauernd werde ich in Frage gestellt und mein zukünftiges Königtum. Ist Gott überhaupt noch bei mir? Aber David denkt so nicht. David denkt nicht, dass Gott ihn verlassen hat. Seine Geschichte zeigt, dass Gott seine Ziele auch dann verwirklicht, wenn Menschen boshaft sind. Gott erniedrigt Stolze, er erhöht Demütigte. Und diese Geschichte vertraut oder hilft mir zu vertrauen und ermutigt mich, auch Gott dann zu vertrauen, ja, und geduldig zu sein, wenn ich nicht sehe, was los ist. Wenn ich aus dem Bewusstsein lebe, dass Gott mir barmherzig entgegenkommt, Dann muss ich Macht oder Verantwortung nicht mit Gewalt an mich reißen, sondern dann kann ich in vielen Situationen so barmherzig handeln, wie David das hier gemacht hat. Amen.